Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was bedeutet das, wenn ein Fluss binnen Minuten anschwillt? Wenn aus einem Bach ein Strom wird? Wenn der Pegel um 2, 3, 5, 7 Meter anschwillt und das Wasser alles wegreißt? Das mussten im vergangenen Sommer zum Beispiel die Menschen im Ahrtal erleben. Viele Häuser sind bis heute nicht wieder aufgebaut, obwohl es ja in Deutschland eigentlich Versicherungen gibt, staatliche Unterstützung. Da fragt man sich schon, wie viel härter trifft so etwas Menschen in armen Ländern, jetzt in Nigeria, wir haben das gerade gehört, was da den Menschen droht. Sturmnomaden, so nennt die Klimaforscherin Kira Finke genau diese Menschen, denen der Klimawandel die Heimat raubt. Und ich freue mich sehr, Kira Finke, dass Sie jetzt bei mir sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, die Sturmnomaden, die erforschen Sie. Normalerweise, Sie haben eigentlich einen Schreibtisch in Potsdam, ne? Sie sind da am Institut für Klimafolgenforschung. Aber Sie erforschen die nicht von diesem Schreibtisch aus, sondern indem Sie auf große Reisen gehen. In diverse Länder, Bangladesch, die Marshallinseln, Sie sind auf den Philippinen, Sie sind im Amazonasbecken unterwegs. Nur mal, damit ich so eine Vorstellung habe, wie viel Zeit verbringen Sie in Potsdam am Schreibtisch und wie viel auf diesen Reisen?
Das ist sehr unterschiedlich. Jetzt während der Corona-Pandemie war das Reisen natürlich sehr eingeschränkt und in den Jahren zuvor war ich schon öfters unterwegs, dann auch mal längere Zeit. Auf den Marshallinseln war ich ungefähr einen Monat und dann ist aber auch wieder viel Zeit am Schreibtisch.
Okay, dann doch viel. Dann bin ich jetzt nicht ganz so neidisch, weil es klingt auf den ersten Blick so toll, diese Reisen. Die Marshallinseln haben Sie gerade genannt, das ist eine große Reise. Sie haben das Buch nach Reisen strukturiert, so ein bisschen, weil sich daran auch Themen erkennen lassen. Und vielleicht fangen wir mal an mit den Marshallinseln, um zu verstehen, was Sie da tun und was Sie da mitbekommen. Ich habe gerade gesagt, man könnte ein bisschen neidisch sein. Das klingt ja erstmal so nach einem Urlaubsparadies. So ein Atoll mit riesigen Stränden, mit Palmen, mit Kokosnüsse, die da rumliegen. Klingt so toll. Wie war es denn dann, als Sie da waren?
Also die Hauptinsel Majuro ist schon sehr stark urbanisiert. Es gibt kaum Strände noch. Viel Sand wird auch abgebaggert, beispielsweise um Beton zu gießen. Viele Korallenriffe sind zerstört durch diese, ja, auch den Küstenschutz. Es ist sehr viel Müll auf einem Müllberg. Das ist der höchste Punkt der Insel.
Der höchste Berg ist ein Müllberg.
Genau. Weil der Müll eben nicht abtransportiert wird regelmäßig und das bedeutet eben, dass der sich dort immer weiter ja anlagert und es keine Müllverbrennungsanlage oder ähnliches gibt. Also es sind so diese zwei Seiten. Auf den äußeren Inseln sieht es dann schon etwas anders aus.
Und das sind jetzt ja nur in Anführungsstrichen ganz normalen Umweltprobleme, die wir auch in anderen Ländern haben. Ihnen geht es ja aber um die Klimafolgen. Das heißt, die Alten da erzählen Ihnen, das Leben ist ganz anders als in meiner Jugend, weil was hat sich verändert?
Also auf den Marshallinseln beobachtet man eben die ganze Fülle, die ganze Bandbreite von Klimafolgen. Also der Meeresspiegelanstieg, der dann dazu führt, dass bei Sturmfluten immer größere Teile der Insel überschwemmt werden.
Weil die nur 2 Meter über Meer liegen.
Im Schnitt nur 2 Meter über Meer. Und man sieht eben, dass dann viel größere Teile überschwemmt werden. Das alles ist Salzwasser. Das bedeutet, dass dieser Boden dann auch versalzen ist. Auch die Trinkwasservorkommen werden versalzen. Und das bedeutet, wenn dann eine Dürre auftritt, was eben auch ein großes Problem ist, dass die Niederschläge nicht mehr so regelmäßig kommen oder lange ausbleiben, dann heftige Niederschläge kommen, dass dann eben auch das Trinkwasser fehlt.
Das Trinkwasser fehlt und es gibt eine Situation, und da ist es schwer, diese Situation nicht quasi metaphorisch zu lesen. Es gibt eine Situation, da fehlt auch das ganze Essen. Also kurz vor Weihnachten, Sie wollen nochmal für eine Tour Proviant packen, kommen in einen Supermarkt, nichts da. Kein Gemüse, kein Obst, alles weg. Ich glaube, Sie kriegen noch eine Tüte Toastbrot. Was ist da passiert? Warum ist das so metaphorisch?
Genau, alle frischen Lebensmittel waren ausverkauft. Es war eben kurz vor Heiligabend und wir kamen dann am Boot an und sagten, was ist eigentlich los? Hier überall nichts mehr zu finden. Und da sagten sie uns, naja, das ist hier diese große Yacht, seht ihr hier im Hafen? Das ist die Yacht eines der Google-Begründer, Larry Page. Und die Crew hat sich jetzt gut eingedeckt für die nächsten Tage und möchte festlich feiern.
Das heißt, er kauft so ein reicher Amerikaner mit seiner Crew mal eben einer Insel das Essen weg.
Genau.
Das ist durchaus metaphorisch, denn die Probleme der Marshallinseln beruhen insgesamt, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, darauf, dass wir im Westen ein bisschen zu viel den anderen Leuten das Zeug wegessen und wegheizen, sodass dann da das Wasser steigt.
Es ist in gewisser Weise metaphorisch, weil natürlich auch, ich denke auch diese Crew dieser Yacht wahrscheinlich nicht wollte. Das, wahrscheinlich haben sie gedacht, sie kurbeln die Wirtschaft an, indem sie dort eben alles kaufen. Aber es ist natürlich so, dass nur sehr selten diese Frachtschiffe dort anlagern und dann der Nachschub dann auch erst später kommt. Und es war dann schon ein bisschen prekäre Situation für die Leute vor Ort. Und das ist ähnlich wie mit dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Also Gas, Kohle, Öl, das alles wird ja genutzt, nicht um anderen Menschen zu schaden, aber es hat eben diese gravierenden negativen Effekte über den Treibhausgaseffekt.
Es ist noch eine ganze Menge mehr, was das Leben auf den Marshallinseln bedroht. Was hat das denn für Folgen? Bleiben die jungen Leute? Gehen die weg?
Also man sieht eben, dass von den äußeren Inseln, also das sind wirklich sehr entlegene Atolle, die auch eher noch unserem Bild eines paradiesischen Inseltraums entsprechen, dass dort eben die Lebensgrundlagen wegbrechen. Das hängt auch beispielsweise auch mit der Ozeanversorgung zum Teil zusammen und der Überfischung, also dass eben auch die Korallenriffe dort nicht mehr so gut gesund sind und dann eben die Fischbestände sinken. Und viele Menschen haben dann eben auch Probleme, Sachen anzubauen, weil die Böden versalzen sind. Und dann stellen sich eben viele die Frage, okay, Wie kann ich hier meine Zukunft weiter gestalten? Und dann heißt es oft, es geht eigentlich nicht mehr und wir versuchen jetzt nach Majuro und dann möglicherweise auch in die USA zu migrieren.
In die USA, da kommen die relativ leicht hin, weil die Marshallinseln historisch gesehen wirklich doppelt gelitten haben unter dem reichen Westen. Denn es ist nicht nur so, dass die jetzt unter der Klimaerwärmung leiden, die wir im Westen zu verantworten haben, sondern dieses ganze Atoll oder Teile davon sind auch verstrahlt, weil die USA da in den 50ern Atomwaffentests gemacht haben. Die Bombe Bravo kennen wahrscheinlich viele, die Wasserstoffbombe irgendwie 1000-mal stärker als Hiroshima. Paradoxerweise hilft das jetzt, weil die Menschen deswegen quasi nur als kleine Entschädigung in die USA dürfen?
Also es gibt diesen sogenannten Compact of Free Association und unter diesem Compact durften bisher Marshallesen nach USA wandern, dort arbeiten visumsfrei, eben weil es diese engen militärischen Partnerschaften auch noch gibt. Also die USA betreiben weiterhin eine Militärbasis auf den Marshallinseln und es gibt eben diese historische Last der Vertreibung vom Bikini-Atoll aufgrund der Atombombenversuche.
Das heißt aber, wir haben hier wirklich erst mit einem Atoll zu tun, in dem die Menschen jetzt zum zweiten Mal im Grunde ihre Heimat verlieren. Würden Sie so weit gehen?
Genau, also es sind verschiedene Atolle. Die Marshallinseln bestehen eben aus diesen verschiedenen Inseln und Atollen. Und man sieht eben, dass jetzt eine zweite Welle der Vertreibung stattfindet. Also auf Bikini lebt niemand mehr, weil das Gebiet verseucht ist. Das heißt, die sind schon woanders hin umgesiedelt worden, zum Teil auch auf Inseln, die kaum fruchtbar sind, wo die Lebensumstände sehr viel schwieriger sind. Dadurch wurden Abhängigkeiten von importierten Gütern erhöht. Und jetzt ist es eben so, dass wieder diese Bedrohung durch den Meeresspiegelanstieg vor allem, aber auch durch diese wiederkehrenden Dürren bedeuten, dass Menschen immer schwieriger an Lebensgrundlagen herankommen.
Das sind Prozesse, die erforschen Sie. Wir haben jetzt mal so exemplarisch diese eine Reise mit den Marshallinseln herausgegriffen. Sie machen viele Reisen, Sie zeigen das an vielen Regionen. Und ich habe vorhin schon gesagt, Sie arbeiten in Potsdam am Institut für Klimafolgenforschung. Sie haben aber auch einen Job, dass Sie zum Beispiel die Bundesregierung beraten in Sachen Krisenprävention, Friedensförderung. Sie leiten auch das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Da habe ich so gedacht, so, sind Sie eigentlich eine sehr untypische Klimaforscherin, dass Sie so gar nicht als Biologin irgendwo Proben nehmen, sondern also zum einen qualitative Interviews führen und sich dann vor allem eigentlich für die Politik interessieren? Ist das untypisch?
Ja, das ist untypisch. Klimaforschung würde ich jetzt vor allem die Naturwissenschaftler bezeichnen, die sich eben mit dem Erdsystem auseinandersetzen, die Klimaprojektionen auch machen. Was ich tue, also ich würde eher vielleicht sagen Klimafolgenforschung, also die menschlichen Dimensionen des Klimawandels, das ist das, womit ich mich beschäftige. Ich gucke mir sozusagen an, was auch die Kollegen erarbeiten auf den Grundlagen der Naturwissenschaften, also wie entwickeln sich Dürren, wie entwickelt sich der Meeresspiegelanstieg in bestimmten Regionen, was bedeutet das für die Menschen dann vor Ort? Und ich habe dann eben durch qualitative Interviews, also lange Interviews mit vielen, vielen Personen, Daten gesammelt und diese dann ausgewertet im Nachhinein, beispielsweise auf den Marshallinseln, damals noch für meine Promotion, und dann da wissenschaftliche Analysen draus formuliert. Und mit diesem Buch, mit den Sturmnomaden, versuche ich eben diese Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, aber auch die Erlebnisse, die ich hatte, also die Gespräche mit den Menschen, die Gefühle, die mir die Menschen erzählt haben, das versuche ich eben in diesem Buch auch zu vereinen, was eben in der Wissenschaft jetzt keine zentrale Rolle spielt.
Wie begegnet die Ihnen denn? Erleben Sie da auch den Vorwurf, naja, du kommst hier aus Deutschland, du bist eigentlich mit Schuld daran, an unserer Misere hier?
Personalisiert nicht. Also das ist mir bisher noch gar nicht vorgekommen, dass mir jemand persönliche Schuld zuspricht. Was aber schon, das war beispielsweise vor 10 Tagen, war ich im Kongo. Dort haben uns schon die Wissenschaftler gesagt, ja, hier in Deutschland stoßt ihr so viel CO2 aus. Wir im Kongo versuchen irgendwie trotz großer Armut das Kongo-Becken, also diesen riesigen Regenwald, zu schützen. Aber die Erwärmung macht uns immer mehr zu schaffen und ihr müsst mit den Emissionen runter. So, das schon. Also es gibt schon diese politische Dimension, aber dass das personalisiert, sie gegen ich passiert, das ist bisher nicht der Fall gewesen.
Ich will jetzt auch keine persönliche Schuldfrage irgendwie daraus machen, aber Sie müssen natürlich schon auch mit diesem Paradox leben, dass Sie die Folgen dessen, was Sie da erforschen, selber befördern mit Ihrem ganzen Reisen. Haben Sie da selber irgendwie einen Trick gefunden? Wie gehen Sie damit um? Ich nehme an, Sie zahlen brav bei Atmosphäre oder was machen Sie?
Genau, also ich versuche eben durch Offsetting Flugemissionen zu lindern, also indem man dann beispielsweise Projekte fördert, die wiederum Wiederaufforstung betreiben. Aber das sind natürlich eher so Pflaster. Aber es ist eben so, dass bestimmte Reisen nur mit dem Flugzeug möglich sind, dass es da keine anderen Transportwege gibt. Dort, wo ich es vermeiden kann, also beispielsweise innerhalb Deutschlands für Vorträge oder Ähnliches, reise ich natürlich mit der Bahn an. Das ist für mich selbstverständlich. Und mehr europäischen Ländern ist es auch möglich, dort relativ komfortabel, beispielsweise nach Frankreich oder Ähnliches oder nach Polen, kann man sehr gut auch mit der Bahn reisen.
Jetzt haben wir darüber geredet, dass Sie sich ja vor allem für die politischen Folgen, für die sozialen Folgen, für die gesellschaftlichen Folgen der Klimakrise interessieren und dass dann Menschen eben fliehen müssen. Jetzt haben wir vorhin die Marshallinseln erwähnt. Die Menschen können in die USA aufgrund der furchtbaren Geschichte, die sie haben mit diesen Atomwaffentests. Sehr oft geht das ja aber nicht. Also die wenigsten Menschen in Ländern, die so unter der Klimakrise leiden, haben einen EU-Pass oder einen US-Pass, mit dem sie einfach überall hin können. Das ist ja auch ein juristisches Problem, das Sie auch interessiert. Wo stößt da die Fluchtmöglichkeit an Grenzen?
Also es ist so, dass der Flüchtlingsbegriff und dieses Schutzrecht aus der Genfer Konvention entstammt, also dass der Schutzpfeiler im Gebiet der transnationalen Flucht. Und da ist es eben so, dass Menschen nur aufgrund politischer oder anderer Verfolgung einen Anspruch auf diesen Schutz haben.
Das heißt, Klimaflüchtlinge sind juristisch keine Flüchtlinge?
Das ist korrekt, ja.
Genießen keinen Schutz?
Sie genießen keinen Schutz. Sie sind natürlich unter den Menschenrechten und so weiter, haben sie bestimmte Rechte natürlich weiterhin. Aber es ist so, dass dieser besondere Schutzstatus, den eben beispielsweise politisch Verfolgte genießen, dass dieser Schutz den Menschen, die aufgrund von Klimafolgen migrieren und diese Klimafolgen, die, wie Sie ja gerade auch aufgezeigt haben, auf unseren Lebensstil zurückzuführen sind, dass diese Menschen kein Anrecht haben, in ein anderes Land zu ziehen.
Da gäbe es ja durchaus Möglichkeiten. Sie verweisen in Ihrem Buch auch darauf, dass es ja zum Beispiel zur Zeit der Weltkriege gab es so einen Pass für Staatenlose. Und es gibt auch so Überlegungen, da wieder was Neues einzuführen, zum Beispiel auf Ebene der Vereinten Nationen. Das heißt, ist das Problem erkannt oder ist es eigentlich nur von den Ländern erkannt, die drunter zu leiden haben?
Das ist ein Problem. Es ist, glaube ich, inzwischen generell anerkannt. Es wird auch im Weltklimaratsbericht thematisiert. Das heißt, in der Wissenschaft ist es ein etabliertes Thema. Politisch wird es zum Teil heiß diskutiert. Die Frage ist auch, die meisten Menschen migrieren innerhalb von Ländern. Die wollen nicht aus ihrer Heimat heraus migrieren, was auch völlig verständlich ist. Sie wollen in ihrem Kulturraum bleiben, in ihrem Sprachraum. Aber es gibt natürlich Fälle, wie zum Beispiel bei den kleinen Inselstaaten, die in ihrem gesamten Staatsgebiet bedroht sind, wo man nicht weiß, was passiert, wenn das gesamte Staatsgebiet betroffen ist und die Menschen eigentlich keine andere Möglichkeit mehr haben, als transnational zu migrieren. Das ist ungelöst.
Das ist ja tatsächlich die nächste ungelöste Frage. Also Sie schreiben an einer Stelle diesen Satz irgendwie, das Recht ist eigentlich nicht für die Klimakrise gemacht. Und das wird an ganz vielen Stellen deutlich, bei diesen fehlenden Pass- und Reise- und Fluchtmöglichkeiten. Aber eben auch, wenn ein Staatsgebiet komplett untergeht und nicht mehr existiert, was wird denn dann aus der Staatsangehörigkeit?
Das ist die Frage. Also es gibt diese neue Idee, die von, ich glaube, Tuvalu vorgebracht wurde, dass man eine digitale Nation gründet, die dann trotzdem eine Art Kultur ja bewahrt und auch eine Art Staatsangehörigkeit letztlich weiterhin bewahrt.
Und hat das irgendwie Chancen umgesetzt zu sehen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Sie sind ja viel auf internationalen Konferenzen unterwegs.
Es ist schwierig und es braucht auch neue rechtliche Instrumente und das wurde auch schon mehrfach beispielsweise im Compact, Global Compact for Migration, wurde das auch schon angesprochen auf UN-Ebene, um eben auch Möglichkeiten zu schaffen für Menschen, sich anzupassen durch Migration und auch die Migration innerhalb von Ländern zu verbessern.
Das waren jetzt zwei Punkte, an denen das Recht irgendwie nicht so richtig ausreicht, um mit den Klimafolgen umzugehen. Noch einen Punkt sprechen Sie an, nämlich die Verantwortung, wenn Klimakatastrophen passieren, wenn Ökokatastrophen passieren. Beispielsweise, wir erinnern uns an British Petrol und die Deepwater Horizon, die vor 10 Jahren abbrannte und den Golf von Mexiko verseuchte. Da gab es Entschädigungen, aber vielleicht lag das ja auch nur daran, dass die Entschädigungen gezahlt wurden an US-Bundesstaaten, die sich ordentlich wehren konnten. Gibt es solche Entschädigungen, wenn die geschädigt wurden, vielleicht an einem kleineren Hebel sitzen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also das kommt dann darauf an, auch wie stark die Rechtsnormen innerhalb der Länder sind, also ob es da Verankerungen gibt für beispielsweise bestimmte Umweltverbrechen, die zu ahnden. Beispielsweise gab es auch Überlegungen, Ökozid als Straftatbestand international einzuführen. Das wurde aber verworfen in den 90er Jahren. Und jetzt gibt es wieder Diskussionen darum, ob sozusagen großskalige Umweltverbrechen völkerrechtlich auch geahndet werden sollten.
Das heißt, da würde wer verfolgt? Ein Manager oder?
Beispielsweise Einzelpersonen oder auch Staaten, die eben diesen Schutz nicht hinterherkommen.
Weil ja tatsächlich die Entschädigungen, um nochmal auf die Marshallinsel zu kommen, die Menschen, die da völlig verseucht wurden damals durch die Tests, was haben die bekommen? Ich glaube, ein paar Millionen gab es für das ganze Land, oder?
Genau, also diese Entschädigungen sind sehr, sehr gering im Vergleich zu dem Schaden, der tatsächlich entstanden ist. Und man darf das ja auch nicht nur auf ökonomische Fragen zurückbilden. Also jetzt bei den Vertreibungen von Bikini sind Menschen lange erkrankt, bis auf mehrere Jahrzehnte hinaus höhere Krebsraten in der Bevölkerung. Gleichzeitig auch die Frage von kulturellen Verlusten, also nicht mehr an dem Ort sein zu können, wo viele Generationen vor einem gelebt haben. Und das sind auch Punkte, die auf den internationalen Klimaschutzverhandlungen, die ja im November beginnen in Ägypten, wieder aufgenommen werden, der Frage von Verluste und Schäden.
Das alles, was Sie uns erzählen, das klingt dramatisch, es klingt auf eine sehr zynische Weise, aber auch beruhigend, weil man immer denken kann, das ist echt weit weg. Es trifft Gott sei Dank nicht uns. Das halten Sie, wie wir uns denken können, für einen Denkfehler. Warum?
Naja, wir haben es ja auch im Ahrtal erlebt, wie schwerwiegend...
Das ist aber kein Vergleich zu einem ganzen Land, das verschwindet, oder?
Nein, das ist... das Leid der Menschen, die im Ahrtal ihre Heimat verloren haben, ist riesig und ist auch vergleichbar mit dem Leid von anderen Menschen. Das kann man nicht gegeneinander aufwiegen, was ist jetzt schlimmer. Natürlich ist es so, dass es hier mehr Instrumente gibt, auch mehr Finanzmöglichkeiten, um Menschen dann zu helfen, die solche schrecklichen Erlebnisse erfahren müssen. Aber es ist eben auch so, dass natürlich wir durch die Wirtschaftskraft Deutschlands, durch auch verschiedene Gebiete, die wir nutzen können, uns noch viel besser anpassen können als kleinere Staaten.
Trotzdem argumentieren Sie, wir bekommen hier oder wir werden hier auch zu spüren bekommen, die Einschläge der Klimakrise, die ganz woanders stattfinden. Und Sie sagen, das können wir an Corona erkennen. Können Sie das erklären?
Naja, also um es ganz simpel zu fassen, vor ein paar Jahren hat sich, glaube ich, niemand darum geschert, was an Wildtieren auf chinesischen Märkten konsumiert wird und verkauft wird. Ja? Und jetzt merkt man eben, dass diese extreme Ressourcenverbrauch und auch diese Imbalance in unserer Beziehung zur Natur, die sich in verschiedenen Arten ausprägt, also nicht nur in China, sondern auch bei uns auf unterschiedliche Arten und Weisen, dass diese eben sehr schnell auf uns zurückfallen kann. Eben wenn eine Zoonose auf einen Menschen übergeht und dann eben eine globale Pandemie.
Dann landet es doch sehr, sehr schnell bei uns. Dieses ganze Buch ist sehr fesselnd für mich gewesen, aber auch wirklich sehr deprimierend. Und ich bin erstaunt, dass Sie da am Schluss doch noch irgendwie sowas wie Fragmente der Hoffnung formulieren. Ich muss sagen, sind dann aber auch nur Fragmente, also kleine Modelle, zum Beispiel das Projekt, eine schwimmende Stadt zu bauen, die soll nächstes Jahr, da soll der Bau beginnen. Aber das hilft ja tatsächlich nur sehr, sehr wenigen Menschen. Gibt es nach Ihrer ganzen Forschung irgendwie einen Anlass zu hoffen?
Ja, auf jeden Fall. Der Klimawandel ist menschengemacht. Das heißt auch, dass Menschen diesen Klimawandel begrenzen und stoppen können. Und natürlich ist es so, dass für viele Menschen schon sehr viel verloren gegangen ist, gerade auf den Marshallinseln, aber auch im Ahrtal oder auf den Halligen. Ja, da ist schon die Bedrohung wirklich reell. Aber wir können bestimmte Prozesse noch stoppen. Und wir haben so viele Instrumente an der Hand, das zu tun, dass wir wirklich Hoffnung haben können, wenn wir handeln.
Wenn wir handeln und das Minimalziel, das muss ich wirklich sagen, was Sie da beschreiben, ist, es geht darum, zivilisationsbedrohende Klimakrisen zu minimieren. Also noch kleiner kann ein Ziel ja gar nicht sein.
Naja, wir sind in einer extremen Risikolage angekommen, weil wir 30 Jahre zu wenig oder aus meiner Sicht fast nichts getan haben, um dieses Problem zu bewältigen. Die Emissionen steigen weiterhin seit Ende der Infektionsschutzmaßnahmen nochmal massiv. Das bedeutet, wir sind in einem veränderten Klima bereits angekommen und das darf man auch nicht verschweigen, dass diese Schäden schon sich vollzogen haben. Aber trotzdem geht es jetzt darum, so viel wie möglich zu schützen.
Dann hoffen wir, dass wir das hinkriegen. Das war ein Appell von Kira Finke im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.